Willkommen im Salatschatten bei Jobst. Es ist ein wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Bei euch wahrscheinlich nicht, denn es wird morgen sein und heute ist heute. Wir mussten und möchten das gerne vorher aufzeichnen, was wir heute schwatzen in der Sendung im Freien Radio Potsdam, die am wenigsten Musik beinhaltet und am meisten Geplauder. Mein heutiger Gast, da freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn begrüßen kann, ist Bernhard Schmid. Hallo.
Hallo in Potsdam.
Dass ich das noch erleben durfte, kann ich immer ganz stolz ins Mikrofon sagen. Bernhard hat gestern im Haus 2, gleich nebenan, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Abend organisiert und seine ganze Reihe. Beim letzten Mal hatten sie das Thema rechte Strukturen in Brandenburg und kamen dann auf die Idee, diese Thematik zu erweitern und hatten sich die rechten Strukturen in Europa vorgenommen und was ist da alles so an rechten Aktivitäten. Zu diesem Wort rechts können wir noch ein bisschen plaudern, möchte ich gerne plaudern. Mhm. Und der Experte schlechthin, das ist natürlich Bernhard Schmid. Jeder kennt ihn aus verschiedenen Publikationen, unter anderem konkret ND Jungle World auch,
oder? Ja.
Also alles, was so an wichtigen Zeitschriften in der Linken unterwegs ist, da ist klar, alle beschäftigen sich irgendwie auch mit rechts und kommen natürlich früher oder später an Bernhard Schmid nicht vorbei. Du machst das schon eine ganze Weile, die Rechte beobachten in Europa?
Mhm. In Frankreich seit 1990 konkret. Ich lebe selber seit 1995 in Frankreich, aber den Front National verfolge ich seit 1990. Damals suchte eine andere linke Zeitschrift, die heute Analyse und Kritik heißt, nach einem Autor, als eine breite Straßenmobilisierung, Demo-Mobilisierung stattfand nach dem Skandal rund um die Schändung des jüdischen Friedhofs in Carpentras in Südfrankreich im Mai 1990. Und dann habe ich darüber geschrieben und habe eigentlich den Front National seitdem nicht aus den Augen gelassen. Aber leider zwingt die Aktualität, das aktuelle Geschehen, mich und andere dazu, das sozusagen über den französischen Tellerrand hinaus in ganz Europa zu beobachten, weil man feststellt, dass überall in Europa oder in den meisten Ländern, abgesehen von Estland und von Portugal, dass es überall rechtsextreme Wahlparteien gibt, die bei Wahlen erfolgreich sind und daneben auch gewalttätige außerparlamentarische rechtsextreme Gruppen.
Seit der Finanzkrise spekulieren ja wieder viele darüber, ob man dann wieder Angst haben müsste vor den bösen Rechten, die ja aber eigentlich ein permanentes Problem sind. Was heißt Problem? Ein Phänomen in allen bürgerlichen Staaten der ganzen Welt. Du hattest gestern in dem Vortrag jede Menge erzählt über die verschiedenen rechten Strömungen, Parteien, die es in den verschiedenen Staaten dann auch nochmal in verschiedener Version jeweils gibt. Also ein ganz ein buntes Mosaik, ein Kasten voller Bausteinchen. Gibt es denn überhaupt irgendwas, was diese ganzen Rechten, ja, man sagt Rechte, Grüppchen, Vereine, Strömungen eint? Also was kann man sich denn unter dem Namen überhaupt vorstellen? Rechts, jeder hat in seinem Land sicherlich eine konkrete Vorstellung, aber wenn man das europaweit sieht, dann haben die ja alle ganz verschiedene Momente, die sie aufgreifen in den Diskursen.
Sie haben unterschiedliche Momente, was damit zusammenhängt mit der Frage, was die soziale und politische Konjunktur ihnen gerade erlaubt, an Gesellschaftsschichten zu gewinnen für ihre Inhalte, was ihnen als Erfolgsgrundlage sich anbietet. Es gibt auch Nationalitätenkonflikte zwischen ihnen, Grenzkonflikte zum Teil, aber es eint sie tatsächlich mindestens eines, nämlich ein gemeinsames Menschen- und Gesellschaftsbild mit einer Vorstellung von einer natürlichen und nicht überwindbaren Ungleichheit zwischen den Menschen. Das ist all diesen Kräften der extremen Rechten überall gemeinsam.
Ungleichheit aller Menschen.
Ungleichheit zwischen Menschengruppen, die vermeintlich natürlich begründet, angeboren und unüberwindbar ist. Zwischen Menschengruppen, also Nationen oder manche sagen Rassen, manche nehmen den Begriff aus historischen Gründen nicht in den Mund, manche sagen Kulturen, manche sagen Religionsgruppen, aber im Kern ist es ein Rassenbegriff, der manchmal kulturell überwölbt ist oder religiös hergeleitet wird, aber im Kern geht es ihnen schon um Rasse, da es um Herkunft und angeborene Merkmale geht. Daneben gibt es auch die Vorstellung natürlicher sozialer Ungleichheit und der Vorstellung, dass es Eliten braucht, dass es starke Führungsleute braucht und die Masse ihnen Gefolgschaft leisten muss. Das findet sich in abgestufter Form, aber die Vorstellung jedenfalls, dass Ungleichheit in der Gesellschaft notwendig ist und das bedeutet auch Ungleichheit in den Rechten und in der Achtung der Menschenwürde der Leuten entgegengebracht wird, das ist für sie ein unverhandelbarer Punkt, von dem sie nicht abweichen werden.
Aber die Ungleichheit zwischen den Menschen könnte ja auch die eigene Volksgemeinschaft gegen die anderen stellen, und so dass man vielleicht sogar eine Idee innerhalb des eigenen Staates, eine egalitäre Gesellschaft sich vorstellt, aber die anderen sind alle, die sollen da bleiben, wo sie sind.
Also in manchen Ausformungen verspricht der rechtsextreme Diskurs tatsächlich eine gewisse Egalität, eine gewisse Gleichheit, soziale Gleichheit, wirtschaftliche Gleichheit innerhalb der sogenannten Volksgemeinschaft. Das trifft nicht auf alle Strömungen zu, weil manche sind betont wirtschaftsliberal, also kapitalfreundlich, aber manche betonen eher die soziale Demagogie. Also gemeinsam ist diesen rechtsextremen Parteien auch in der Regel, dass sie keine feste Vision, keine feste Programmatik haben in Sachen Sozial- und Wirtschaftspolitik, sondern dass dieser Diskurs Spielmaterial, dieses Thema Spielmaterial liefert, bei dem je nach geschichtlicher Phase, nach politischer Konjunktur, heute das eine und morgen das genaue Gegenteil vertreten werden kann. Also manche dieser Parteien oszillieren zum Beispiel in ihrer Geschichte, wie der französische Front National, wie auch die FPÖ in Österreich, zwischen einem eher in den 1980er Jahren anzutreffenden aggressiv neoliberalen Diskurs, der dann ab den 1990er Jahren einem eher sozialdemagogisch, also mit sozialen Versprechungen einherkommenden Diskurs abgelöst wird. Das hat unter anderem zu tun mit dem Mauerfall 1989 und dem Ende des sowjetischen Blocks. Das heißt, der Vorstellung bei rechten Kadern oder Vordenkern, dass nunmehr der Marxismus tot sei und dass sozusagen die extreme Rechte als einzige die soziale Karte spielen und gegen das politische System wenden könne. Das heißt, wir haben heute in sozialen und wirtschaftlichen Belangen einen gegenteiligen Diskurs von dem, der bei denselben Parteien vor 30 Jahren anzutreffen war. Das hängt damit zusammen, dass es für sie bei diesen Themen sich nicht um Überzeugungssache handelt, sondern um Machteroberungsstrategien oder Wählereroberungsstrategien. Das heißt, das soziale Egalitätsversprechen ist dort, wo die soziale Demagogie stark betont wird, wo diese Karte ausgespielt wird, anzutreffen. Aber es gibt daneben auch wirtschaftsliberale Varianten im rechtsextremen Diskurs, die weniger Egalität versprechen, als vielmehr sagen, Wettbewerb und Ungleichheit in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht ist innerhalb der Gesellschaft notwendig. Aber was sicherlich eine Konstante ist, ist eben die Vorstellung, dass es keine Egalität zwischen dem in Anführungszeichen eigenen Volk oder der eigenen Nation oder der eigenen Rasse und den anderen Menschengruppen auf der Erde geben darf.
Okay, weil das Erste, was du aufgezählt hattest, das kennt man ja von allen anderen Parteien auch, dass sie je nach Konjunkturlage mal eher sozialdarwinistisch auftreten, dann mal wieder gegen die Einwanderer oder gegen die bösen Mächte, entweder in Russland oder in Amerika oder sonst wo. Also das würde ich schon dieser aktuell politischen Wahlkampfmasche oder Popularitätsüberlegungen zuschreiben, die natürlich eine Partei, wenn sie die Loyalität ihrer Bürger haben möchte, als die regieren ja eine ganze Nation, die braucht ja loyale Bürger, dass sie dann in der Öffentlichkeit natürlich entsprechend agiert. Aber das ist nicht der Kern.
Es gibt natürlich den Grundwiderspruch in jeder bürgerlichen Demokratie, die auf der kapitalistischen Ökonomie basiert, dass es bei Parteien, die in Regierungsmacht, in Regierungsverantwortung stehen, grundsätzlich eine Loyalität zum Großkapital gibt, deswegen, weil viele wirtschaftliche Entscheidungen in privaten Händen konzentriert sind. Das heißt, diejenigen, die politische Macht ausüben oder an ihr teilhaben, angewiesen sind darauf, zumindest gewisse Bedürfnisse des Großkapitals zu erfüllen, unter Umständen alle Bedürfnisse des Großkapitals zu erfüllen, dass sie aber gleichzeitig eine Gesellschaft, die natürlich nicht nur aus dem Großkapital besteht, sondern die auch aus kleinen Kapitaleigentümern und aus Nicht-Kapitalbesitzern besteht, dass sie diese Gesellschaft einbinden müssen. Das heißt, einen gewissen Konsens für die Fortsetzung der Regierungstätigkeit schaffen müssen. Diesen Grundwiderspruch gibt es überall. Historisch setzen die Parteien dennoch unterschiedliche Akzente. Konservative oder wirtschaftsliberale Parteien tatsächlich eher in dem Sinne, dass ein Bündnis geschmiedet wird aus dem Großkapital und kleineren Kapitaleigentümern, Kleingewerbetreibenden, Selbstständigen, um sozusagen das Eigentum in jeder Form zu verteidigen, während sozialdemokratische Parteien oder parteikommunistische Kräfte eher eine gewisse Erfüllung der Bedürfnisse auch der Lohnabhängigen mit in den Vordergrund rücken. Das, dieser Unterschied hat abgenommen deswegen, weil sozialdemokratische Parteien in sogenannter Regierungsverantwortung immer weniger wirklich sozialdemokratische Politik betreiben, sondern eine Politik, die vor 30 Jahren die Wirtschaftsliberalen sich nicht zu machen getraut hätten, also in Pro-Kapital, in kapitalfreundlicher Hinsicht betreiben. Aber dennoch gibt es in der Vergangenheit jedenfalls, also heute nehmen diese Unterschiede wie gesagt ab, aber erodieren, aber in der Vergangenheit gibt es klare Akzentsetzungen und es gibt auch eine soziale Basis oder zumindest einen Schwerpunkt der sozialen Basis, die diese Parteien hatten, also für die SPD tatsächlich eher in der gewerkschaftlich organisierten oder gewerkschaftsnahen Arbeitnehmer- oder Lohnabhängigenschaft, für die CDU oder für die FDP weniger stark im lohnabhängigen Bereich, sondern eher bei den Selbstständigen, bei den Mittelschichten und natürlich mit dem Großkapital im Hintergrund. Für rechtsextreme Parteien ist charakteristisch, dass sie in wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht wirklich alles und das Gegenteil vertreten können. Und das aber jeweils in radikal zugespitzter Form. Das heißt, sie versuchen jeweils aufzutreten als die Parteien, die die sozialen Bedürfnisse besser als die Linken befriedigen oder dem Eigentum, den Eigentumsbesitzern besser dienen als die konservativen oder wirtschaftsliberalen Parteien, weil sie jeweils die anderen Parteien zu übertrumpfen versuchen. Also mal eher auf der wirtschaftsliberalen Überholspur wie FN, FPÖ und andere in den 1980er Jahren oder auch andere rechtsextreme Parteien in Nordeuropa. In Skandinavien haben wir zum Beispiel die sogenannten Fortschrittsparteien, die historisch eher Antisteuerparteien und Antisozialstaatsparteien sind, die dann ab den 1980er Jahren die Wendung hin zur Hauptthematik Anti-Einwanderung, Einwanderungspolitik betrieben haben. Da haben wir auch in Dänemark zum Beispiel den Fall der dänischen Volkspartei DF, die eine Abspaltung von der sogenannten Fortschrittspartei von Carl Hagen ist. Also die sogenannte Fortschrittspartei unter Pia Kjærsgaard, die hat heute auch einen eher sozial klingenden Diskurs, also für die Verteidigung der Reste des dänischen Sozialstaats. Aber die Matrix, sozusagen die Gründerpartei, war radikal wirtschaftsliberal und antisozialstaatsorientiert, also die sogenannte Fortschrittspartei, die natürlich nicht für sozialen Fortschritt steht. Also das zeichnet, glaube ich, rechtsextreme Parteien aus, dass sie in der Form andere politische Kräfte und unter Umständen, wenn ihnen die politische Lage dafür geeignet erscheint, auch die Linke oder die Arbeiterbewegung verbal zu übertrumpfen versuchen, radikaler als diese verbal aufzutreten versuchen, auch Erscheinungsformen der Linken oder der Arbeiterbewegung kopieren. Historisch zum Beispiel, der Faschismus hat im Falle der NSDAP die rote Farbe in ihre Fahne aufgenommen, hat den Begriff sozialistisch usurpiert zu besetzen versucht. Aber gleichzeitig wird der Inhalt, also im Fall des Marxismus und der Arbeiterbewegung, der Klassenstandpunkt, die Klassenanalyse, entsorgt und wird ersetzt durch die Vorstellung, dass die Volksgemeinschaft oder die Nation oder die Rasse eigentlich die soziale Grundlage bietet, auf der man sich zu organisieren habe und eben nicht die soziale Zugehörigkeit zum Kapital oder zur Arbeit, zu einem der sozialen Lager in der Gesellschaft. Aber das geht eben einher mit einer gewissen Radikalität im Auftreten und dem Versuch, dort, wo die Karte in der sozialen Demagogie ausgespielt wird, die Linke verbal noch zu übertrumpfen und vermeintlich noch sozialer aufzutreten.
Okay, aber was du jetzt genannt hattest, das sind ja alles Momente des politischen Geschäfts, des parlamentarischen Geschäfts, des Wahlkampfgeschäfts, des sich etablieren in der Öffentlichkeit, was ich eigentlich in der Form von allen Parteien kenne, wobei der Unterschied eher der ist zwischen den kleinen und den Oppositionsparteien und denen, die schon konkret darüber nachdenken, ob sie sich an der Regierung beteiligen oder gar drin sind, wo natürlich dann haben sie einen kapitalistischen Staat zu verwalten, müssen dem Kapital, was darin sich betätigt, Geschäftsmöglichkeiten organisieren und also nicht nur national, sondern auch international, was dann entsprechend mit Militär unterlegt ist. Jede Diplomatie geht nur mit Militär im Hintergrund. Und dass sich daraus dann, denke ich mal, der Unterschied erklärt zwischen dieser Beliebigkeit und diesen Schwenks, wo sich die Parteien anpassen können, den aktuellen Themen, die gerade so verhandelt werden in den Diskursen. In der Opposition kann man alles. Also das würde ich der Opposition oder dem noch nicht an der Regierung sein oder außerhalb der Parlamente sein oder nur in den Länderparlamenten, aber nicht dem Rechten. Weil das könnte man ja auch bei den Linken sehen, bei den Grünen, die dann auch natürlich Themen aufgreifen und dann hinterher war davon nicht mehr die Rede und dann hat die CDU die Grünen Themen aufgegriffen und in einem Wahlkampf kann ich mich erinnern, haben die Republikaner Amerikaner, oder wie hießen die, die hier zugange waren, die VU, mhm. Das waren die einzigen, die soziale Slogans auf den Wahlplakaten hatten. Die Linke hatte das nicht. Und die hatten also richtig, gar nicht mal so schlecht formulierte, soziale Forderungen. Sogar ohne Deutsch davor.
Also natürlich ist es Demagogie, entspricht also in keiner Weise ihren wahren Überzeugungen. Also natürlich spielt das taktische oder strategische Element eine Rolle, dass tatsächlich aus der Opposition heraus Versprechungen gemacht werden, die A, im Falle der rechten Partei nichts mit ihren Überzeugungen zu tun haben. Also bei der Grünen-Mitgliedschaft kann man schon davon ausgehen, dass von einigen Karrieristen und Karrieristinnen an der Spitze abgesehen, dass tatsächlich ökologische Themen tatsächlich Überzeugungssache für sie sind. Aber bei den Rechtsextremen hat es eben erstens, was soziale und wirtschaftspolitische Inhalte betrifft, nichts mit Überzeugung zu tun, was man daran ablesen kann, dass eben 180-Grad-Schwenks in relativ kurzer Zeit möglich sind. Ablesbar sind. Das Zweite ist, dass es natürlich bei faschistischen, aber nicht nur bei faschistischen Parteien auch tatsächlich natürlich die Oppositionsphase und die Machtbeteiligungsphase gibt, in der unterschiedliche Imperative angelegt sind, weil, wie du richtig sagst, in der Phase der Machtbeteiligung auch kapitalistische Wirklichkeit verwaltet werden muss. Das hatten wir historisch beim Faschismus an der Macht. Es gab in Deutschland in der Aufstiegsphase der NSDAP ein proletarisches Klientel, das unter anderem in der SA organisiert war. Und nachdem die NSDAP an der Macht war, wurde dieser Flügel tendenziell ausgeschaltet mit dem Röhmputsch am 30. Juni 1934. In Italien trat der Faschismus in seiner Bewegungsphase, also in der Oppositionsphase zwischen 1919 mit der Gründung der Nationalfaschistischen Partei und 1922 mit dem Marsch auf Rom und der Machtübernahme im Oktober 1922. In dieser Phase betonte der italienische Faschismus sehr stark seinen angeblichen sozialen Bewegungscharakter. Und ein Teil des Gründungspersonals kam ja historisch auch aus der Linken und der Arbeiterbewegung, war übergelaufen zu dieser neuen Kraft. Nicht zuletzt Benito Mussolini selbst als früherer Sozialist, als ehemaliger Sozialist. Es gab immer wieder historisch Überläufer. Und nachdem der Faschismus an der Macht war, gab es das Bündnis mit dem König. Die Monarchie wurde ja nicht abgeschafft, das Konkordat mit dem Vatikan, während es zuvor einen zum Teil eher antiklerikalen Diskurs gab, und natürlich das Bündnis mit dem Großkapital. Bei gleichzeitiger Schaffung von sozialen Massenorganisationen wie Staatsgewerkschaften im Falle Italiens, beziehungsweise klassenübergreifenden Massenorganisationen, in denen sogenannte Arbeitgeber und Lohnabhängige gleichermaßen drin waren, wo aber versucht wurde, sozusagen die Lohnabhängigen in solche Massenorganisationen zu pressen und ihre Energien zu kanalisieren. Also natürlich gibt es diesen Widerspruch zwischen Oppositions- und Regierungsphase auch bei denen. Also es gibt ja auch in jüngerer Zeit Formen von Regierungsbeteiligung, die jetzt nicht mit dem Faschismus an der Macht und den von ihm errichteten, nehmen wir den Begriff mal, auch wenn der Begriff problematisch ist, aber mit den von ihm errichteten totalitären Systemen vergleichbar sind. In jüngerer Zeit gab es rechtsextreme Regierungsbeteiligung in Österreich von Februar 2000 bis zum Herbst 2005 für die FPÖ. Es gab mehrmals unter Silvio Berlusconi rechtsextreme Regierungsbeteiligung in Italien. Das gilt für die sogenannten Postfaschisten oder früheren Neofaschisten wie für die rassistische Regionalpartei Lega Nord, die 1994 mit Berlusconi regierten, nach den Parlamentswahlen vom 27. März 1994. Es gab die Regierungsphase 2001 bis 2006 und dann gab es nochmal die Regierungsphase in der Legislaturperiode von 2008 bis 2013, wo dann aber am Schluss ab 2011 die Lega Nord rausgedrängt wurde, weil es gab ja dann die Ersetzung von Silvio Berlusconi durch eine Technokratenregierung unter Mario Monti. Die niederländische PVV oder PVV, also Partei für die Freiheit, die sogenannte Freiheitspartei, das Wasserstoffperoxidblonden Hetzers Geert Wilders, war zwar nicht in der Regierung, aber in der Parlamentsmehrheit, also sozusagen Tolerierungspartner der konservativ-christdemokratisch-liberalen Regierung von 2010 bis 2012. Es gibt ähnlich eine Tolerierungsposition der DF, der dänischen sogenannten Volkspartei, gegenüber konservativ-liberalen Regierungen. Das gab sie von 2001 bis 2011 und jetzt wieder seit den Wahlen vom Herbst 2015. Das heißt, es gibt diese Phasen von Mehrheits- oder gar Regierungsbeteiligung. Und in Österreich war es ja auch so, dass ablesbar war, dass die FPÖ ihre Regierungsbeteiligung schlecht verdaute. Sie hatte 27% bei den Wahlen am 3. Oktober 1999, bei den Nationalratswahlen, also Parlamentswahlen. Es gab dann vorgezogene Neuwahlen, weil die Koalition vorübergehend platzte und dann wieder aufgenommen wurde. Es gab Neuwahlen im Oktober 2002, wo die FPÖ von diesen 27% auf 10 fiel. Dann fiel sie noch weiter auf 6%. bei den Europaparlamentswahlen im Juni 2004. Und sie hat sich dann in der Oppositionsphase wieder berappelt. Also diese Widersprüche zwischen einer Oppositionsphase, wo man alles Mögliche versprechen kann, ohne dass es Herzensanliegen und Überzeugungssache ist, zumindest in sozialer Hinsicht, und Regierungsphase, diese Widersprüche weisen diese Parteien natürlich auf. Sie weisen sie nicht allein auf, auch andere politische Kräfte kennen das, dass sie an der Regierung, unter anderem weil sie auf das Großkapital, das die Wirtschaft in privaten Händen kontrolliert, Rücksicht nehmen müssen. Also diese Widersprüche zwischen Oppositionsphase und Regierungsphase kennen die auch aus anderen Gründen. Nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die Faschismus oder extreme Rechte an der Macht durchsetzt, und zwar dort durchsetzen kann, wo es das Großkapital nicht stört, also sowohl repressive Maßnahmen als auch Maßnahmen gegen Schwächere, dort, wo sie dem Großkapital nicht im Wege stehen, also insbesondere gegen Migranten. Da gibt es natürlich auch gewisse Widersprüche, weil das Großkapital jetzt keine reine Ausländer-Raus-Politik verfolgen möchte. Deswegen, weil natürlich an die Zusammensetzung der kollektiven wahre Arbeitskraft gedacht wird und an die Ausbeutbarkeit von migrantischen Arbeitern. Wobei es ist ja auch nicht so, das wäre eine Karikatur zu sagen, dass Rechtsextreme nur Ausländer raus vertreten, sondern unter der NSDAP an der Macht gab es so viele ausländische Arbeitskräfte wie nie zuvor, allerdings als Sklavenarbeiter, das heißt als rechtlose Arbeiter, als Zwangsarbeiter, russische, polnische Kriegsgefangene, andere, auch französische und italienische. Das heißt, dort, wo die rechtsextreme Politik nicht mit den Kapitalimperativen in Konflikt kommt, insbesondere dort, wo es um sozial schwächere Menschengruppen geht, dort setzen sie tatsächlich bestimmte Maßnahmen durch. Es ist zum Beispiel überall zu beobachten, wo es rechtsextreme Regierungsbeteiligung gab, also als Partner in bürgerlichen Regierungen. Wir sprechen jetzt nicht von totalitären faschistischen Systemen wie in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs, aber in den Ländern in West- wie Osteuropa, wo extreme Rechte an der Macht beteiligt waren oder sind, dort gibt es überall Maßnahmen wie die Verschärfung von Einwandererpolitik, von Asylrecht und von Ausländerrecht. Die gibt es in Dänemark, die gab es in Österreich, die gibt es in der Schweiz, wo die SVP, die Schweizerische Volkspartei, ja im Schweizer Proporzsystem, also wo alle großen Parteien nach ihrem Prozentsatz an der Regierung beteiligt sind, in einer Art Zwangskoalition, wo die SVP ebenfalls beteiligt ist. Dort war das ebenfalls zu beobachten. Also diese Sachen setzen diese Parteien tatsächlich durch.
Ihr merkt, wenn man Bernhard Schmidt irgendetwas fragt, kann er alles, was zur Rechten zu sagen ist, mit unglaublich vielen Fakten untermalen. Die gesamte Umfänglichkeit dieser Fakten hat er gestern in seinem Vortrag dargelegt. Und dieser Vortrag wird dann auch nachzuhören sein. Den kann man abrufen unter frapo.de mit 2 R, wie Freies Radio Potsdam, /Salatschatten. Da sind nach Datum sortiert sämtliche Sendungen drin. Nein, nicht sämtliche, aber viele. Und diese Aufzeichnung wird da auf alle Fälle vorhanden sein. Die kann man sich dann anhören. Diese Themen, die da Bernhard Schmidt besprochen hat, und auch die Fragen werden wir heute versuchen zu umgehen. Ich habe mir schon ein paar Widersprüche überlegt. Ich muss die aber erstmal kurz sortieren. Ich glaube, das ist der rechte Moment, um eine Musik einzuspielen. Ich habe in meiner Einfallslosigkeit was aus Frankreich besorgt. Folkmusik. Vielleicht gefällt es euch. Wir sind wieder da. Bernhard Schmid im Salatschatten. Du hattest gesagt, allgemeines Merkmal rechter Auffassung, also der rechten, ich sag mal, Einbringung in den Bürgerdiskurs, in den politisch-parlamentarischen Bürgerdiskurs, ist so eine Konstante, die Unterscheidung zwischen Menschengruppen. Nun gibt es ja auch Leute, die den Linken genau dasselbe vorwerfen, dass die nämlich die Unterscheidung nach Klassen vornehmen und da auch teilweise gar nicht so sehr analytisch, sondern eher verurteilend die bösen Kapitalisten ins Visier nehmen und dann da auch, also eigentlich in diesem Sinne auch eine rechte Variante einer linken Gesellschaftskritik vorbringen, wo dann doch raffgierige Banker oder ja überhaupt der Kapitalist nicht als eine Charaktermaske, sondern eben als ein böser Mensch, ein moralisch schlechter Mensch drin vorkommt. Und ich meine, das ist sogar in der Linken die Mehrheitstendenz.
Also zu den Linken rechne ich mich ja grundsätzlich auch, wobei das ja schon sozusagen eine Entgleisung linken Denkens ist. Also tatsächlich entspricht es linkem Denken, die Gesellschaft als in Klassen aufgeteilt wahrzunehmen und zu beschreiben. Also nicht, dass man selber die Gesellschaft so einteilt, sondern man beobachtet halt, man stellt fest, dass es soziale Klassen gibt, was man ja auch nachweisen kann. Also es ist natürlich eine Darstellung von Realität, aber eine Darstellung, die man da auf ihre Realitätstauglichkeit hin überprüfen kann. Da geht es ja nicht um angeborene Merkmale von Menschen bei dem Klassenbegriff, sondern tatsächlich um die objektive Stellung von Menschen im gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess, in der Verteilung von Reichtümern, in der Verrichtung von Arbeit, gesellschaftlich notwendiger oder auch nicht notwendiger Arbeit. Das kann natürlich verzerrt dargestellt werden, indem tatsächlich, was tatsächlich auch ein grober analytischer Fehler ist, was aber tatsächlich auch von manchen Protagonisten gemacht wird, indem tatsächlich statt der Beschreibung sozialer Realität eine Beschreibung von Individuen vorgenommen wird, Banker, Spekulanten, Finanziers, wo dann tatsächlich das sozusagen die gesellschaftliche Realität auf negative individuelle Charaktermerkmale zurückgeführt wird. Was natürlich falsch ist, weil auch der einzelne Kapitalist die sogenannten Marktgesetze oder die Gesetze der kapitalistischen Ökonomie nicht beherrscht, sondern unter Umständen von ihnen beherrscht wird. Also manche spielen mit diesen Gesetzen auf erfolgreichere Weise, manche werden auch von ihnen überrollt, zum Beispiel gehen pleite, werden von ihren Konkurrenten um ihre wirtschaftliche Existenz gebracht. Aber, und manche schaffen es da sozusagen besser, oben zu schwimmen, aber sie machen diese Gesetze nicht, sondern sie gehen mit ihnen um. Also Kapitalismus ist tatsächlich eine objektive Realität, die sich nicht herleiten lässt aus den Charakterdefekten einiger Individuen. Also dort, wo die vermeintliche Kapitalismuskritik umgebogen wird, was ja auch passiert, in manchen Diskursen in die Beschreibung von Raffgier und Verantwortungslosigkeit einiger Individuen, die dann mit Namen und Adresse genannt werden, da findet tatsächlich eine Abkehr von materialistischer linker Analyse statt. Und da ist die Anfälligkeit, dass es in rechte Diskurse umgebogen wird, natürlich groß. Weil es ist ja Bestandteil des rechten Diskurses, einen vermeintlichen Sozialdiskurs zu haben, der natürlich nicht einer Beschreibung der Klassenrealität entspricht, der aber trotzdem den Zorn auf die Realität auch auffängt und kanalisiert. Einen Zorn, der in der Gesellschaft da ist, indem er eben nicht auf Klassenrealitäten zeigt, sondern auf Juden oder Freimaurer oder antinationale Lobbygruppen, die sich außerhalb der Nation stellen und die als innerer Feind der Nation dargestellt werden. Und das kann ja durchaus einhergehen mit einer vermeintlichen Beschreibung des Handels mancher Akteure des Kapitalverhältnisses.
Ich meine das eigentlich mehr in so eine Richtung, wie man sie jetzt auch beobachten kann mit diesen Querfront genannten Dingen. Und ich meine, das ist vielleicht sogar eine ganz grundsätzliche Eigenschaft des politischen Diskurses in einem kapitalistischen Staat ist, dass natürlich alle Leute in irgendeiner Weise betroffen sind, bedroht sind, Angst haben vor diesen oder jenen Entwicklungen, vor Krieg, vor Krise, vor allem Möglichen. Und natürlich zu Recht und nach Antworten fragen, nach Lösungen fragen. Und durch das parlamentarische Geschehen, man muss sich an den Wahlen beteiligen, man muss den Leuten was anbieten, alle Parteien, links, Mitte, rechts, grün, in der Tendenz auf diese Masche verfallen, weil sie ja irgendwie Leute brauchen, die sie wählen. Und ja, diesen Populismus, du hast das gestern auch als ein Mittel genannt, also getrennt von den Inhalten. Mhm. Populismus, der einfach angelegt ist in diesem parlamentarischen System. Also die Parteien müssen ja, wenn sie denn irgendwas, nehmen wir mal, es wäre wirklich was anderes, was sie wollen, als das, was sie sagen, letztendlich populistisch irgendwie durchbringen, dass sie von jemandem gewählt werden, dass sie dann in die Parlamente kommen, dann die finanzielle Unterstützung kriegen, Zugriff auf die Exekutive und so weiter.
Drei Antwortelemente darauf. Das erste ist, extreme Rechte beschränkt sich meines Erachtens eben nicht auf parlamentarische Aktivitäten. Also extreme Rechte im Kern sind eben nicht nur Wahlparteien, die im Prinzip gewählt werden wollen, wie die anderen auch, sondern verfolgen tatsächlich einen tiefer greifenden gesellschaftlichen Ansatz, also auch den Versuch, sich in der Gesellschaft zu verankern und diese zu organisieren im eigenen Sinne, eben mit einer Dynamik, die in der Form, aber nicht im Inhalt der Linken und der Arbeiterparteien ähnelt, um eben diese auch rauszukanten aus ihrem gesellschaftlichen Einfluss. Also mit einer Verankerung dort, wo rechtsextreme Bewegungen sich entwickeln und wirklich ihre potenzielle Dynamik auch ausschöpfen. Da reicht diese Dynamik eben über die Teilnahme an Wahlen und parlamentarische Tätigkeit hinaus. Also wie gesagt, dort, wo diese Dynamik wirklich Fuß fasst, wo sie greift. Der Front National zum Beispiel hat eigene Pseudo-Gewerkschaften gegründet, der hat Stadtteilkomitees gegründet, der hat versucht, sich unter Mietern und Mieterinnen im sozialen Wohnungsbau zu verankern. Er hat eine Reihe von Satellitenorganisationen gegründet. Das ist, was eine rechtsextreme Bewegung, die ihre Dynamik ausschöpft, tut. Also sozusagen sich in der Gesellschaft zu verankern und diese organisieren. Also das ist ein Unterschied zu bürgerlichen Parteien, die wirklich im Parlament und in den Institutionen Politik machen hauptsächlich. Also eine rechtsextreme Partei, die ihr Potenzial ausschöpft, die entwickelt sich anders als eine bürgerliche Partei. Das Zweite ist, also natürlich, jede politische Kraft, die Krisenphänomene in diesem kapitalistischen System wahrnimmt, dieses aber nicht als solches kritisieren möchte, die muss natürlich dann auf Täter oder Verantwortliche für die Misere abstellen, die anders benannt werden als der Kapitalismus selber. Das findet sich im sozusagen Missbrauchsdiskurs oder im Diskurs über das über die Stränge schlagen von manchen Managern, von Nieten in Nadelstreifen bei bürgerlichen Kräften. Das findet sich aber mit einer sozusagen biologisierenden Zuschreibung, rasseideologischen Zuschreibung eben bei Rechtsextremen. Also das kann natürlich manchmal andocken an den Spekulanten- und Missbrauchsdiskurs von bürgerlichen Kräften, aber es wird eben rassifiziert bei den extremen Rechten.
Oder ganze Staaten wie die USA zum Beispiel oder Israel oder Russland, je nachdem aus welcher Richtung man
das jetzt... Das findet sich tatsächlich bei den Rechtsextremen. Also natürlich die Frontstellung gegen äußere Feinde.
Auch bei den Linken sehr verbreitet, dass man also ganze Staaten in den Mittelpunkt stellt und die US-amerikanische Außenpolitik, die ist ja schon per se immer schon gewesen und man macht da Exkurse in die Geschichte und die Amerikaner, da ist man dann schnell dabei und auch die Linkspartei argumentiert zum Teil so.
Also das gibt es, was du beschreibst, da sind wir auch wieder beim Thema, was macht eigentlich Querfronten möglich, also die Verwischung der Grenzen, die inhaltlich klare Grenzen sein sollten, aber nicht immer sind, zwischen links und rechts, dass diese Anfälligkeit, diese offene Flanke gibt es immer dort, wo Linke nicht auf der Höhe ihrer eigenen Kritik sind, sondern darunter zurückfallen und ihre sozusagen ihre Analyse nicht sauber formulieren, sondern verwischen. Es gibt natürlich eine notwendige und berechtigte linke Kritik an dem internationalen politischen Akteur USA, das heißt am politischen System der USA, sowie am politischen System und den politischen Akteuren Deutschlands, Frankreichs, Russlands natürlich auch und so weiter. Das gibt aber natürlich im Bemühen um eine Massenbasis und im Bemühen um die Erweiterung dieser Massenbasis zum Teil ein Verwischen, wo eben dann tatsächlich am Anfang grob vereinfachend und alsbald falsch nicht die USA als einer von mehreren politischen Akteuren im kapitalistischen Weltsystem beschrieben und kritisiert werden, sondern wo dann die USA allein herausgestellt werden und dann auch kulturalisierend beschrieben haben. Zum Beispiel bei stalinistischen Parteien gab es das in der Vergangenheit, wo eben im Bemühen, die eigene Massenbasis zu erweitern, bis hin in reaktionäre Kreise hinein, dann auch zum Beispiel in den 50er Jahren die USA wegen in dicken Anführungszeichen Negermusik auch angegriffen wurde. Es gab so eine solche Kampagne in der DDR, wo auch dann Coca-Cola angegriffen wurde und so weiter. Das heißt, da haben wir es tatsächlich mit dem Rückfall der Kritik der Linken hinter ihren theoretischen Anspruch zu tun, der dann auch die Grenze nach rechts verwischen lässt, was dafür sorgt, dass die Rechten wiederum für ihren Diskurs eine bessere Ausgangsbasis haben. Jetzt wollte ich allerdings noch das dritte Antwortelement liefern, nämlich auf den Begriff Populismus. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass die Beschreibung der extremen Rechten als populistische Kraft falsch ist. Es gibt ja den bürgerlichen Diskurs, parallel zum Extremismusdiskurs, der sagt, es gibt eben das linke und das rechte Extrem, beides sind sozusagen die Ränder, die man abschneiden muss und in der Mitte wird dann alles gut. Das ist natürlich ein Unsinn, ein Unsinnsdiskurs, der Kommunismus, Marxismus, auch andere Teile der Linken, auch libertäre Teile der Linken, die auch radikale Linke sind, abwertet und mit Faschismus gleichsetzt, was eine Unverschämtheit ist. Aber neben diesem Extremismusdiskurs, der eine bürgerliche Ideologie widerspiegelt, gibt es eben auch den Populismusdiskurs, der zum Teil parallel läuft, weil eben gesagt wird, von bürgerlichen Ideologen, Journalistinnen, Autoren, Publizistinnen, es gibt den linken und den rechten Populismus. Und da wird dann sozusagen ersetzt die Analyse, die Beschreibung dessen, was extreme Rechte ist, durch die Aussage, die sind halt Populisten, die rechte Variante und es gibt die linke Variante, die laufen halt der Stimmung im Volk, in der Bevölkerung hinterher und wenden dann die da unten gegen die da oben. Das ist aber, wie du schon richtig benannt hast, das ist eine Methode, die manchmal anwenden, aber nicht immer. Es ist aber keine Definition dessen, was extreme Rechte ausmacht. Es ist keine Definition ihrer Ideologie oder ihres Inhalts. Das ist eine Methode, die, also das Aufgreifen von Unzufriedenheiten, die natürlich Parteien, die in der Opposition sind, anwenden, um sie als Stachel zu verwenden gegen die, die gerade regieren. Eine Partei wie der französische Front National war Zeit ihres Bestehens immer in Opposition, zumindest auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene regieren sie zum Teil in manchen Rathäusern. Die UKIP in Großbritannien war nie an der Regierung beteiligt, die eine andere Variante der extremen Rechten vertritt wie der Front National. Da geht es in dem Vortrag vom Freitagabend unter anderem drum, um die Unterschiede auch zwischen diesen Varianten der extremen Rechten. Natürlich benutzen diese Parteien Unzufriedenheiten, die mit dem Bestehenden da sind und wenden sie gegen die Regierungsparteien. Aber zu behaupten, es würde das Wesen ihrer Politik ausmachen, dass sie in Anführungszeichen dem Volk aufs Maul schauen, so wird der Populismus beschrieben, dass sie nur Unzufriedenheiten aufgreifen. Das geht völlig fehl, weil diese Parteien auch an anderen Punkten manchmal Schwenks vollziehen, die überhaupt nicht darauf fußen, dass man den Stimmungen in der Gesellschaft hinterherlaufen, sondern die zum Teil sogar unpopulär sind. Ein Beispiel oder zwei Beispiele, die Hinwendung zu Russland und den derzeitigen Machthabern in Russland unter Wladimir Putin, die alle oder fast alle größeren Rechtsparteien, rechts von den Konservativen, vollzogen haben in den letzten Jahren, die ist nicht immer populär an ihrer Basis. Im Falle der AfD, wo es eine ausgeprägte, zumindest pro-russische Machthaber orientierte Strömung gibt, ist das zumindest in Westdeutschland, in Ostdeutschland ist es ein bisschen anders, aber in Westdeutschland nicht, das stößt nicht auf ungeteilte Zustimmung an der Basis der AfD, also in ihrer Wählerschaft, in ihrer Anhängerschaft. Weil es in Westdeutschland dann eher teilweise auch ein antirussisches Klima gibt. Also nicht in der gesamten Gesellschaft, aber doch in breiten Kreisen und gerade auch im rechteren Teil der Gesellschaft. In Ostdeutschland ist das anders. Ein anderes Beispiel, der französische Front National, wie auch andere Rechtsparteien oder rechte Publikationen, wie zum Beispiel die Deutsche Nationalzeitung, im selben Zeitraum, hat im ersten Krieg der USA gegen den Irak, ich spreche nicht vom 2003er Krieg mit der berühmten Achse Putin-Schröder, also Wladimir Putin, Gerhard Schröder, Jacques Chirac, ich spreche vom Krieg 1991 nach der Kuwait-Krise. Ich spreche von der Operation Wüstensturm vom 17. Januar bis 28. Februar 1991, dem Luftkrieg gegen den Irak, der damals Saddam Hussein nicht entmachtet hat, aber der 150.000 Leute im Irak getötet hat. Das war das erste größere politisch-militärische Konfliktereignis nach dem Fall der Berliner Mauer und nach dem Ende der Blockkonfrontation NATO-Warschauer Pakt. Das war ein entscheidender Moment für die Neupositionierung von rechtsextremen Parteien in der Welt nach dem Ende des Kalten Krieges und nach dem Ende der Existenz der Blockkonfrontation. Ich hätte jetzt beinahe gesagt der UdSSR, aber die UdSSR gab es noch. Die gab es noch bis zum Jahresende 1991. Und der Krieg war ein Jahr vorher, ein knappes Jahr vorher. Der französische Front National wie auch die Deutsche Nationalzeitung in Deutschland bezogen Position offen für das irakische Regime gegen den Angriff der USA. Das kam relativ überraschend, weil der Front National bis dahin eine Partei war, die militärische Einsätze, insbesondere gegen Länder der sogenannten Dritten Welt, unterstützt und verteidigt hat, aufgrund seiner kolonialen Tradition. Diese Wende kam also relativ überraschend, vor allem sie wurde durch die Mehrheit der Gesellschaft nicht geteilt und vor allem durch die eigene Anhänger und Wählerschaft nicht, weil die aus einer kolonial-chauvinistischen Tradition heraus eher kamen. Jean-Marie Le Pen und andere führende Mitglieder der Partei waren eher dafür bekannt, dass sie persönlich in Kolonialkriegen im arabischen Raum gekämpft und zum Teil auch eigenhändig gefoltert hatten, wie Jean-Marie Le Pen im Algerienkrieg 1957. Er war auch selber eingesetzt bei der Expedition am Suezkanal 1956, als Frankreich, Großbritannien, Israel nach der Nationalisierung des Suezkanals Ägypten überfallen hatten und dann durch die USA und die UdSSR gemeinsam zurückgepfiffen wurden im UN-Sicherheitsrat. Und Jean-Marie Le Pen war auch dort als freiwillig dienender Offizier der Fremdenlegion. Diese Positionierung für Saddam Hussein und die irakische Diktatur kam überraschend. Die Mehrheit der eigenen Wählerschaft war dagegen.
Gut, wenn eine Partei sich in den Politdiskursen einbringen will, muss sie auf verschiedene taktische Dinge setzen. Mhm. Unter anderem hat natürlich auch die NSDAP ein Bündnis mit den Spaghettifressern und mit den, mit den Japsen eingegangen, was auch vielleicht nicht so leicht zu vermitteln war. Man hat auch schon vorher in der rechten Bewegung in Deutschland den Antisemitismusbegriff aufgespalten und hat das arabische Moment dort rausgenommen, was ursprünglich mal drin war. Also diese ganzen Eigenschaften des auf Geld orientierten, geschäftstüchtigen, cleveren, egoistischen Semiten, das wurde dann nur noch auf den Juden bezogen, weil man mit arabischen Kräften paktiert hat. Das hat bestimmt vielen auch nicht gefallen, weil die dann vielleicht auf der Schiene waren, den Älteren vielleicht. Aber das hat sich ja sehr schnell ergeben. Ich denke, dass solche...
Ich glaube, das war in der Masse der Anhängerschaft nicht so präsent. Also es gab außenpolitisch, gab es das Bündnis, dass man in der Tradition des Wilhelminischen Reichs, das ja auch sozusagen das Osmanische Reich gegen Briten und Franzosen in Stellung zu bringen versuchte, dass man taktisch appelliert hat an sozusagen Verbündete, die auch Großbritannien und Frankreich tendenziell aus dem arabischen Raum rausdrängen wollten. In Bezug auf Palästina gab es ja aber auch wechselnde Phasen, weil es gab eine erste Phase in der NS-Politik an der Macht, wo man eher sagte, die Juden sollen raus, aus Deutschland sollen auswandern, ruhig nach Palästina. Und dann gab es den Schwenk, wo man gesagt hat, nein, die Leute sollen nicht auswandern. Da gibt es, wie Adolf Hitler später formulierte, Ende der 30er Jahre, dann gibt es einen internationalen Pol des Weltjudentums, der sich neu konstituiert in Palästina. Da hat man dann eher gesagt, wir behalten die Leute hier und vernichten, also erst dann gab es auch noch Projekte, sie nach Madagaskar zu deportieren und dann gab es die Entscheidung zur Vernichtung. Also es gab tatsächlich, das wird zum Teil auch überzeichnet, weil es war jetzt keine Massenbewegung, die antikolonialen arabischen Bewegungen haben sich überwiegend nicht mit NS-Deutschland verbündet, auch wenn NS-Deutschland das angestrebt hat, hat NS-Deutschland einen Radiosender dafür gebaut, einer war im heutigen Brandenburg in Zossen und es gab aber diesen berühmten Mufti von Jerusalem, der tatsächlich aufgrund der einer Position, die immer falsch ist, der Feind meines Feindes ist mein Freund, sich eng an Hitler herangeschmissen hat. Und auch nachdem er wusste, nachdem Heinrich Himmler ihn über die Realität der sogenannten Endlösung informiert hatte, der bei diesem Bündnis blieb. Also das war ein Verbrecher. Allerdings war das kein Massenführer. Das war ein Feudalherr, der durch die Briten in seine religiöse Funktion als Mufti von Jerusalem eingesetzt worden war. Also nicht durch die Briten, aber durch die britische Kolonialmacht. Also es gab dieses Bündnis, aber ich glaube, das war der Masse, sowohl der Bevölkerung in Deutschland als auch der Masse der NS-Anhänger nicht bewusst. Aber natürlich gab es diesen spezifischen gegen Juden und Jüdinnen gerichteten Antisemitismus, weil das wirtschaftlich aufgeladen war, also weil sozusagen diese, also natürlich aufgrund der gesellschaftlichen Konstellation, dass es jüdischen Menschen seit dem Mittelalter oder im Mittelalter verboten war, Boden zu erwerben, das heißt, dass notwendig jüdische Menschen sich in bestimmten Berufen konzentrierten, intellektuellen Berufen, Handelsberufen, weil es diese Gesellschaftsstruktur gab, wo es seit Jahrhunderten diese Vorstellung gab, Juden haben was mit Geld zu tun und es gibt eine ihnen angeborene Raffgier. Also es gab keine Araber, die innerhalb der europäischen Gesellschaften lebten. Aber es gab seit 2000 Jahren die Juden als religiöse Minderheit, seitdem das Christentum dominant geworden war. Und es gab eben diese Verteilung sozialer Rollen in der Gesellschaft, zumindest bis zum Anbruch der Neuzeit, die dafür sorgte, dass sozusagen dieses Gerücht mit Geld zusammenhängende Krisen im Kapitalismus erklären sich aus der Raffgier der Juden, die dafür sorgte, dass dieses Gerücht funktionierte in den Köpfen. Das war tatsächlich was spezifisch auf die Juden projiziert worden ist. Das ist ein wirkungsmächtiges Bild. Das gibt es auch heute noch nicht in der Wirkungsmächtigkeit wie in den 1930er Jahren, weil es zum Teil auch tabuisiert ist, weil man natürlich historisch erfahren hat, wohin das führt. Aber das gibt es natürlich tatsächlich als eine Strömung auch in der extremen Rechten. Die extreme Rechte ist heute drüber gespalten. Es gibt einen eher demagogisch pro-arabischen, weil vorwiegend anti-jüdischen Flügel und es gibt aber auch umgekehrt einen Flügel, der gern mit der israelischen Rechten zusammenarbeiten möchte. Das ist zum Beispiel ein großes Streitthema beim Front National.
Zu diesem Populismus-Ding nochmal zurück. Die Rechten werden oft so in populären Fernsehdokus beschrieben, die rechte Faschisten, was auch immer, dass die die Macht ergreifen wollen und dazu, zu diesem Zweck, irgendwas den Leuten erzählen. Also es wird ein grundsätzlicher Populismus, eine Populismusunterstellung davor gesetzt vor angeblich ganz, ganz andere Ziele. Also dass die im Sinne eines Priesterbetrugs was ganz anderes erzählen, als sie denken. Und das ist alles nur Schein, den sie halt, um an die Macht zu kommen, erstmal den Leuten erzählen. Und dann kommt irgendwas ganz Böses, was ja auch wieder eine Projektion ist auf die Rechten. Das sind eben die Bösen, die auch schon personell, charakterlich verkommen sind und ganz, ganz schlechte Menschen sind. Also dieser Antirechte Bürgerdiskurs benutzt ja dieselben Bilder.
Und, also die Menschen sind natürlich nicht von Natur aus böse geboren, die in der extremen Rechten aktiv sind. Nichtsdestotrotz verfolgen sie eine Ideologie, die im Kern antihumane Menschen verachtend ist. Insofern sind sie in Anführungszeichen böse. Also das, was die Ideologie sie machen lässt, ist, also böse ist jetzt ein moralisch simplifizierender Begriff, den ich so nicht benutzen würde, aber es hat antihumanistische Konsequenzen. Wobei es ja nicht immer versteckt und verborgen wird, sondern die Rechten äußern sich ja auch intern und extern nach innen und außen in Wort und Schrift. Und da lässt sich ja schon vieles rausfiltern. Also es gibt sicherlich Themen, wo sie bewusst lügen, weil sie bewusst Versprechen einsetzen, um Anhängerschaft zu gewinnen oder um Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. Das gilt für ihre sozialen Versprechen. Aber ansonsten...
Was wir alle machen, alle Parteien.
In gewissen Abstufungen ja. Wobei, also bei der extremen Rechten ist besonders deutlich, dass es Spielmaterial ist. Deswegen waren, wie gesagt, um 180 Grad entgegengesetzte Diskurse eingesetzt werden können und innerhalb von kurzer Zeit ausgetauscht werden können. Aber was es in Abstufung tatsächlich aus anderen Gründen, aus anderen Motiven bei anderen Parteien auch gibt. Aber ansonsten, was ihr Menschenbild betrifft, was ihre Vision von Menschengruppen betrifft, das lässt sich schon in Wort und Schrift ablesen, weil sie lügen ja nicht nur, sondern sie haben ja einen Diskurs, mit dem sie Anhängerschaft, ihre eigene aktive Anhängerschaft ansprechen. Sie haben in der Regel Presseorgane. Sie haben Webseiten, das heißt, man kann schon das rausfiltern. Es wird nicht alles verborgen, was sie vorhaben. Adolf Hitler hat vieles, nicht alles, aber vieles von dem, was er später tat, angekündigt in Mein Kampf. Also auch die Idee, Giftgas einzusetzen, um Menschen zu töten, ist dort angekündigt. Also er leitet es her, indem er sagt, im Ersten Weltkrieg sind Soldaten gestorben durch Giftgaseinsatz und hätte man, so schreibt er, diese hebräischen Volksverderber unter Giftgas gehalten, dann wären die nicht umsonst geopfert worden. Also diese Vorstellung ist schon in Mein Kampf drin. Es gab einen Prozess 1930, ich glaube in Berlin oder Hamburg, ich glaube in Berlin, da waren SA-Leute angeklagt, die einen polnischen Kommunisten aus Schlesien buchstäblich zu Tode geprügelt hatten. Und da trat Hitler auf als Zeuge der Verteidigung und hat gesagt, für uns ist klar, es gibt keine Gleichwertigkeit für Menschenleben. Also das war klipp und klar angekündigt, noch in der Oppositionsphase. Das heißt, vieles liegt auf dem Tisch. Die sozialen Versprechen, die er machte, das war klar, das war Spielmaterial. Aber die, sozusagen dieser profunde Antihumanismus, der war angekündigt. Und auch heute, also ich setze die heute aktiven Rechtsextremparteien nicht mit der NSDAP gleich. Das sozusagen Gewalt- und Vernichtungspotenzial ist nicht dasselbe. Die gesellschaftliche Krise ist auch nicht dieselbe. Die Krisendynamik ist nicht dieselbe. Und es gibt auch nicht im selben Ausmaß eine Verrohung und Gewaltgewöhnung, wie es sie in breiten Teilen der Gesellschaft gab nach den 5 Jahren der Schlechterei des Ersten Weltkriegs, wo es eine erheblich größere Gewaltgewöhnung gab. Das heißt, ich behaupte nicht, dass die FPÖ oder der Front National oder vergleichbare Parteien heute identisch sein mit dem, was die NSDAP ausmachte. Das wäre meines Erachtens ein Fehler. Aber also ich behaupte nicht, dass da ein Völkermord in Vorbereitung ist. Aber es gibt ja trotzdem ideologische Grundmomente, die vergleichbar sind. Und auch dort ist es heute so, dass wenn man die Presse dieser Parteien liest, dass wenn man zu deren Veranstaltungen geht, dass das, was ihnen wirklich ein Herzensanliegen ist, also die Unterscheidung der einheimischen Bevölkerung von Migranten, also heute steht tatsächlich die Migration und die Einwanderung im Vordergrund stärker als das antisemitische Element, was auch angelegt ist, was aber umstritten ist in der Haltung dazu, weil es unterschiedliche Herangehensweisen, auch historisch begründete, gibt. Aber diese Sachen, die lassen sich bei ihren Veranstaltungen hören, das halten sie nicht immer unter dem Mantel, zumal das ja für sie, da das der Kern ihrer Ideologie ist, für sie notwendig ist, anzusprechen, um der eigene Anhängerschaft zu motivieren.
Deswegen ist es vielleicht gar nicht so leicht, das, was dieses pragmatische Moment, Anhängerschaft zu gewinnen und das, was man selber denkt, wirklich auseinanderzuhalten. Das wird ja sicherlich bei allen Parteien Hand in Hand gehen und so große Parteien, die an den Regierungen beteiligt sind, praktizieren ja dann den Antihumanismus wirklich und sagen dann dazu, das sind eben Sachzwänge und dass man muss eben auch mal unpopuläre Maßnahmen durchsetzen, weil das ist eben der Regierungsverschleiß, wenn man da dran ist. Das, weswegen die sich ja auch weltweit die eher sozialdemokratisch ähnlichen Parteien und die eher so konservativ oder wirtschaftsliberal ähnlichen immer wieder abwechseln und sich gegenseitig verschleißen, gegenseitig kritisieren und der Bürger meint, er hätte damit unglaubliche Beteiligung an dem ganzen Spiel und irgendeiner wird schon kommen und ihm die richtige Politik machen, was natürlich eine vergebliche Hoffnung ist, egal welche.
Was eine absolut vergebliche Hoffnung ist, weil wenn die Menschen und vor allem die Lohnabhängigen, die Ausgebeuteten, die Unterdrückten sich nicht selber organisieren, dann wird niemand für sie Politik machen. Aber ich glaube, es gibt trotzdem zwei unterschiedliche Ebenen da drin. Das eine ist, was alle Parteien tun, die unter kapitalistischen Verhältnissen an politischer Machtausübung teilhaben, also die Kapitalimperative zu exekutieren. Da ist es natürlich so, dass es in den Parteispitzen und Wissen darum gibt, was sich unsere Aufgabe, die uns vorgesetzt wird oder die von uns verlangt wird, ist, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, das Rentensystem, das Sozialsystem teilweise zu privatisieren, vielleicht als nächstes Teile des Bildungssystems zu privatisieren. Die wissen natürlich, die Spitzen der Parteien, was das Kapital für eine Agenda hat und von ihnen verlangt. Sie wissen aber auch, dass sie an dem Punkt nicht den Menschen 100% reines Wasser einschenken können, weil das ihnen in der Mehrheit der Gesellschaft als Widerspruch zu ihren sozialen Interessen betrachtet würde. Das heißt, diesen Widerspruch zwischen den Interessen des Großkapitals oder des Kapitals überhaupt mit den sich verschärfenden Ausbeutungsbedingungen und den sozialen Interessen der Mehrheit der Gesellschaft, die nicht in ihrer Mehrheit zum Großkapital gehört, diesen Widerspruch gibt es immer. Und deswegen das Bewusstsein in den Parteiführungen, die sich darüber klar werden, dass man da schrittweise vorgeht, dass man die Leute nicht sofort rein Wein einschenkt, dass man sozusagen sie langsam zum Ziel bringt und es langsam ihnen verklickern und irgendwie rechtfertigen muss. Das gibt's überall, das wird es auch bei rechtsextremen Parteien geben, wenn sie an Regierungen teilnehmen, weil es auch da eine Umsetzung von sozialen Interessen geben wird, die nicht identisch ist mit dem, was in Wahlkämpfen oder auf der Straße den Leuten versprochen wird. Die andere Ebene ist aber die...
Bernd, ich glaube, ich muss jetzt intervenieren. Wir sind jetzt am Ende und ich glaube, ich muss die Leute, die jetzt an deinen Lippen hängen, darauf verweisen, vielleicht eins von deinen Büchern zu kaufen, wo du dich auch mit der Rechten in Europa befasst hast oder eben den Vortrag von gestern Abend nachzuhören. frappo.de/salatschatten und unter dem heutigen Datum kann man das finden. Unsere Stunde ist leider um. Die nächste Sendung wartet schon. Wer mich sehen möchte, kann das am 19. Februar bei der Lesebühne Text im Untergrund machen oder bei einer der vielen politischen Veranstaltungen, die es hier gibt in Berlin und Potsdam. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Bernhard Schmidt, den man demnächst wo wieder lesen kann?
Aktuell, also diese Woche sind zwei Artikel erschienen in der Jungle World über die Proteste gegen den Notstand, gegen den Ausnahmezustand in Frankreich und eine Buchrezension über den Dschihadismus in Frankreich. Es ist vorgestern, also in der Nacht von vorgestern zu gestern, ein Artikel, also vom 3. auf den 4. Februar ein Artikel erschienen bei Telepolis über Calais, über die Migranten am Ärmelkanal, die Opfer des innereuropäischen Grenzregimes werden zwischen Frankreich und Großbritannien. Und weitere Artikel sind für die nächsten Tage tatsächlich in Arbeit.
Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag noch in Potsdam und dann später wieder in Paris.
Ich danke dir.
Und tschüss.
Trovava tre giovane belle che lavavano bagno. Prima la voglio sposare la più bella di tutte. Prima la voglio sposare la più bella di tutte. La figlio e me la porto. La figlio e me la porto sul mio cavallo. Te voglio far girare come gira il sole. A tu te troverò. A tu te troverò. Te spatte in terra e te. siamo per un cuore a tutto il trovo trovo, a tutto il trovo se voglia far girare come gira la luna, a tutto il trovo trovo, a tutto il trovo se spunto in terra e te, siamo per un cuore a tutto il trovo trovo, a tutto il trovo. Siamo arrivati in mezzo alla chianura, quando siamo arrivati in mezzo alla chianura, è bella da mano pace, bella da mano pace, se non m'amore. E tengo quattro frate che so come al leone, e tengo quattro frate che so come al leone. Gira come gira un sole, a tutto trovo tra, a tutto trovo, ti spatto in terra e te, sempre un cuore, a tutto trovo tra, a tutto trovo, se voglia far girare come gira la luna, a tutto trovo tra, a tutto trovo, ti spatto in terra e te, sempre un cuore, a tutto trovo tra, a tutto trovo. E non si fatta niente, ma si tenuta innanzi e non si fatta niente.
Pensa c'è un'altra volta, pensa c'è un'altra volta, mi c'è l'usenza.
E non te vuoi rapirlo, guarda che si muore. E non te vuoi rapirlo, guarda che si muore. Girare un sole, a dove trovo, a dove trovo.